Hi, ihr hört wieder Nachgehört, euren Campus-Radio-Podcast hier in Göttingen. Mein Name ist Joana.
Ja, und ich bin Ben und für uns beide ist das heute das erste Mal Podcast aufnehmen. Deswegen sind wir natürlich genauso gespannt wie ihr auf die Beiträge und das, was uns hier in den nächsten Minuten erwartet.
Genau, und die Beiträge sind diese Woche oder dieses Mal auch wieder super vielfältig. Also wir haben im Grunde genommen alles von ESC über alles, was am Campus gerade an großen Aktionen abgeht.
Ja, ich habe das Gefühl sowieso, dass aktuell viel passiert ist in der letzten Woche. Jetzt nicht nur in Göttingen, aber auch allgemein mit dem ESC. Also man hatte irgendwie immer ein gutes Smalltalk-Thema, habe ich das Gefühl. Also zumindest habe ich sehr viel Smalltalk über die Themen geführt, die heute auch in der Sendung vorkommen.
Ja, auf jeden Fall. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist nicht nur das erste Mal, dass wir das jetzt hier für euch aufnehmen in dieser Konstellation. Wir sind auch noch gar nicht so lange hier in Göttingen, wir beide. Und dafür, dass wir noch nicht so lange hier sind, haben wir schon zwei sehr große uniweite Events miterlebt.
Du meinst jetzt nicht die ZAG-Partys, oder?
Fast. Es geht um die erneute Uni-Besetzung von End Fossil, für die Sophie einen Beitrag für uns hat.
Willkommen in der Besetzung. Wer letzte Woche auf dem Campus unterwegs war, ist an dem Banner mit großen roten Buchstaben nicht vorbeigekommen. Grund für das Transparent ist die Besetzung des Foyers der Räume 008 sowie 007 im zentralen Hörsaalgebäude. Wie auch bei der Besetzung des Hörsaals 011 im letzten Wintersemester steckt die Gruppe End Fossil Occupy dahinter. Was sie mit dieser Besetzung erreichen wollen, erklärt uns Jonathan Groß von End Fossil Occupy Göttingen.
Im Grunde geht es ja uns darum, möglichst viele Studierende zu erreichen. Und das ist irgendwie so unser Hauptziel. Wir sind hier 30.000 Studierende in Göttingen. Ich würde mich freuen, wenn jede einzelne Person einmal vorbeikommt, in Diskussionen mit uns tritt und dann sagt, oh, ich habe es die letzten Jahre verpennt, aber es ist ja wirklich so, ich muss aktiv werden und wir müssen hier irgendwie diesen Wandel selbst gestalten und das reicht nicht, wenn wir alle 4 Jahre irgendwie ein Kreuzchen für irgendeine Partei setzen und denken, wir beteiligen uns am demokratischen Prozess, sondern dass wir eigentlich eigenständig die Dinge in die Hand nehmen, weil es in den letzten Jahrzehnten einfach nicht passiert ist.
End Fossil Occupy ist eine weltweite Bewegung, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt und dabei Bildungsorte besetzt. Laut Groß sind etwa 50 Mitglieder bei dieser Besetzung beteiligt. Die Forderungen stehen auf der Internetseite von End Fossil Occupy. Zu den spezifischen Forderungen an die Uni sagte Jonathan Groß:
Wir wollen uns wirklich nicht auf diese Forderungen an die Uni versteifen, weil es würde uns nicht reichen, wenn nur diese Uni hier klimaneutral wird. Das reißt nicht die 1,5-Grad-Grenze und es wird nicht irgendwie die krassen Folgen abhalten. Allerdings die Forderungen für die Uni, weil jede Institution muss quasi ihrer Verantwortung gerecht werden und als Lehreinrichtung und Forschungseinrichtung sind das einfach ganz klar, die Lehre auf eine klimagerechte Zukunft vorzubereiten und nicht weiter im System der fossilen Strukturen zu lehren.
An den Aufstellern von End Fossil Occupy kommt man im ZAG nicht vorbei. Sie stammen von einer anderen Aktion der Gruppe. Unter dem Namen Forum Handeln hat die Gruppe vom 14. bis zum 16. April die Sonderausstellung Wissenschaft Handeln im Forum Wissen präsentiert. Für die Dauer der Besetzung wurde sie im Foyer des ZAGs aufgestellt. Groß erklärt, worum es bei der Ausstellung geht.
Dabei ging es darum, weg von der Frage, wie entsteht Wissen zu kommen, was eine sehr spannende Frage ist, aber einfach für uns nicht die relevante, weil wir sagen, dieses Wissen ist bereits seit Jahrzehnten da und es herrscht eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was wir wissen und dem, wie wir eigentlich handeln sollten, was uns dieses Wissen sagt. Und dementsprechend sind wir losgegangen und haben versucht, dieses Wissen erstmal aufzuzeigen, diese Diskrepanz darzustellen, dann mit unangenehmen Fragen und psychologischen Verhaltensmustern, wie wir diesen schwierigen Themen irgendwie aus dem Weg gehen, aufzuzeigen, sodass Menschen ins Denken kommen darüber, um dann reale Utopien vorzustellen, also quasi Utopien, die an manchen Orten dieser Welt bereits ausgelebt werden, die es strukturell umzusetzen gilt und die auch eine positive Zukunft hin zu einer klimagerechten Welt zeigen, um dann in dem letzten Raum quasi vorzustellen, wie das konkret durch Einbringen in Klimagerechtigkeitsgruppen hier in Göttingen stattfinden kann. Und die haben wir jetzt quasi recycelt, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit hier wieder aufgestellt.
Während die Reaktionen auf die Ausstellung im Forum Wissen laut End Fossil Occupy überwiegend positiv ausgefallen sind, berichtet Jonathan Groß auch von unschönen Erfahrungen bei der noch laufenden Besetzung.
Dass die Klimakrise noch nicht bei allen angekommen ist, ist ja auch irgendwie klar oder zeigt ja auch die aktuelle Politik. Jedoch finde ich es immer wieder so schockierend, wenn Menschen nicht einfach nur durch ihren Alltag überwältigt sind und deswegen irgendwie sich nicht aktiv beteiligen, sondern wenn sie aktiv gegen KlimaaktivistInnen und die Ideen vorgehen. Und so in der Nacht um 2:30 sind wir aufgewacht, weil wir gesehen haben, dass Menschen unsere Banner runtergerissen haben und mit denen fortgegangen sind oder sie liegen gelassen haben. Und irgendwie ist es für mich einfach wirklich nicht nachvollziehbar. Wie kann man Sachen runterreißen, die sagen, 50% aller Tier- und Pflanzenarten werden bis 2050 aussterben, wenn wir jetzt nicht handeln? Also das ist für mich einfach unverständlich. Und ich wünschte mir, dass diese Menschen zu uns herkommen und sich mit uns austauschen und diskutieren, anstatt irgendwie ihre Abende damit zu verbringen, den Wandel, den wir für sie alle, also auch für diese Menschen, herbeiführen würden, zu sabotieren.
Jonathan Groß macht in unserem Interview außerdem auf die Kampagne Wir sind viele aufmerksam. Sie bezieht sich auf ein Interview mit Unipräsident Metin Tolan. Dieser antwortet auf eine Frage zur Besetzung des ZHGs im Wintersemester und zur Dringlichkeit für nachhaltige Energieversorgung wie folgt.
Der Hörsaal war besetzt worden von 10 Personen. Ich konnte da keine Massenbewegung erkennen. Da gibt es 800 Plätze. Wenn die voll gewesen wären, dann hätte ich gesagt, das ist ein Problem, das pressiert. Die Universität tut bereits viel und das Bewusstsein muss gar nicht geschärft werden, zumindest nicht bei der Universitätsleitung.
Jonathan Groß von N-Fossil Occupy Göttingen sagt dazu,
dass die Aussage faktisch falsch ist, ist, glaube ich, allen Menschen, die sich ernsthaft damit beschäftigt haben, klar. Wir waren damals nicht nur 10 Leute und die Antwort, dass er irgendwie keine Massenbewegung darin erkennen konnte, ist natürlich irgendwie ein strategisches Element von ihm. Wir wollen uns nicht auf Personalebene irgendwie darum mit ihm streiten. Das Thema ist viel wichtiger, als irgendwie diese Ablenkungsmanöver einzugehen. Und trotzdem wollen wir quasi zeigen, dass wir mehr als die Finger an seiner Hand, die er abzählen kann, sind.
Ein Blick auf die Webseite von N-Fossil Occupy zeigt, dass es sich bei der aktuellen Besetzung nicht um einen Einzelfall, sondern um Teil einer internationalen Besetzungswelle vom 2. Mai anhandelt. Die Universität ist nicht die einzige besetzte Bildungseinrichtung in Göttingen. Vergangene Woche wurde auch das Otto-Hahn-Gymnasium besetzt. Auch diese zählt wohl zur internationalen Aktion.
Ist tatsächlich europaweit die Besetzungswelle? Und natürlich stehen wir in Kontakt und Kooperation. Wir solidarisieren uns auch mit den Schülis, die wir immer für wahnsinnig beeindruckend halten, weil sie einfach irgendwie solche Dinge auf die Beine stellen und 17 oder noch jünger sind. Und ich mir denke, boah, wenn ich in dem Alter gewesen wäre, wie geil wäre es gewesen, wenn ich so aktiv wäre. Genau, also Shoutout zu denen. Und es wird auch noch weitere Institutionen hier in Göttingen geben, die bestimmt bald Besuch bekommen werden.
Jonathan Groß hielt sich am Donnerstag mit Aussagen zum Ende der Besetzung der Universität zurück. Bis Sonntag stehe das Programm und dieses werde kontinuierlich geupdatet, so Groß. Am Sonntag wurde das Programm dann noch einmal bis Mittwoch geupdatet. Ein Ende der Besetzung bleibt weiterhin offen.
Ja, die Besetzung war ja ein Thema, was die letzte Woche definitiv sehr geprägt hat am Campus. Warst du denn irgendwie davon betroffen?
Ja, ich war tatsächlich auch betroffen. Eine meiner Vorlesungen findet normalerweise in 008 statt. Die wurde von der Dozentin jetzt aber netterweise aufgenommen und einfach online hochgeladen. Also ich war sozusagen betroffen, aber stört mich ehrlich gesagt jetzt nicht groß. Und was nützt Protest, wenn er nicht stört, ne?
Absolut. Ich selber hatte auch eine Vorlesung, die dann ganz schnell auf online verlegt wurde. Das heißt, dahingehend haben sich bei mir die Störungen auch nicht wirklich bemerkbar gemacht. Tatsächlich wurde die Besetzung aber in der Nacht zum 17.05. beendet. Das heißt, wie ist jetzt der Stand?
Auf dem Instagram-Account von N-Fossil wurde in der Story nochmal gepostet, dass jetzt angeblich im ZAG irgendwas schöner aussehen würde. Und was sie damit meinen könnten, davon kann man sich ja selber überzeugen, wenn man mal wieder in die Uni geht.
Ja, wir sind aber immer noch nicht durch mit dem Thema. Es kommt jetzt noch ein Gastbeitrag von Myron, der in einem Kommentar auf das Geschehen blickt.
Wir sind wieder da. Die Uni Göttingen ist besetzt. So verkündete am 10. Mai die Gruppe N-Fossil Occupy ihre erneute Aktion für das Ende der fossilen Industrie, Klimaneutralität und mehr soziale Gerechtigkeit. Keine kurze Wunschliste. Nach der Aktion im Hörsaal 11 ist dies bereits die zweite Besetzung der Universität in kurzer Zeit. Die KlimaaktivistInnen haben sich nun auf unbestimmte Zeit in den Räumen 7 und 8 häuslich eingerichtet und bieten Dialog und Diskussion zum Thema an. Die Lehre reproduziere die Grundlagen eines zerstörerischen Systems, so äußert sich die Gruppe in ihrem Post. Sie fordert Klimagerechtigkeit sowie lokale und globale Strukturänderungen. Die Reaktionen auf diese Aktion sind wie immer vielfältig. Während die einen die AktivistInnen feiern, sind andere der Ansicht, solcherlei Proteste seien sinnlos oder gar unangebracht. Viele sind der Meinung, dass sich durch die Besetzung zweier Räume nichts verändern ließe. Da ist im Grunde vielleicht auch etwas dran. Durch die Besetzung der Hörsäle wird sich die Erderwärmung nicht unmittelbar verhindern lassen. Was im kleinen Göttingen passiert, das ist dem Klima womöglich egal. Doch einfach nur zuschauen löst das Problem schließlich auch nicht. Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. So wie es im Moment läuft, fährt das Projekt Weltbevölkerung in den kommenden Jahren gehörig gegen die Wand. Eine Wand namens Klimakatastrophe. Darauf kann es vielerlei Reaktionen geben. Man kann das zum Beispiel sehr blöd finden. Man kann es nicht wahrhaben wollen. Einigen mag es erschreckenderweise sogar egal sein. Aber es zu leugnen? Dafür braucht es eine gehörige Portion Realitätsverweigerung. Klar ist also, wenn der Planet gerettet werden soll, muss etwas passieren. Das klingt für manche etwas apokalyptisch, aber so sieht die Realität nun mal aus. Niemand lässt sich gerne vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat. Doch das ist ein saurer Apfel, in den wir beißen müssen, wenn wir in der Zukunft weiterhin in Äpfel beißen wollen. Einige aktivistische Vereinigungen haben deshalb in der jüngeren Vergangenheit vermehrt den Weg des zivilen Ungehorsams gewählt. Damit wollen sie Gesellschaft und Politik aufrütteln und zum Handeln bewegen. Eine häufig genannte Kritik an diesem Vorgehen ist, dass man so bloß alle gegen sich aufbringe. Wer so argumentiert, hat das Konzept von zivilem Ungehorsam womöglich nicht ganz verstanden. Der zivile Ungehorsam zielt darauf ab, sozialen Wandel durch bewusste Regelverstöße und öffentliche Aufmerksamkeit zu bewirken. Natürlich ist für den Erfolg dieser Protestform auch die Unterstützung der Gesellschaft vonnöten, aber die muss ja zunächst einmal einsehen, dass es in dieser Sache ihrer Unterstützung bedarf. In diesem Fall zeigt sich die Universität kompromissbereit, solange der Protest gewaltfrei abläuft und der Lehrplan nicht gestört wird. Dafür haben die AktivistInnen in Zusammenarbeit mit den Dozierenden größtenteils Sorge getragen. Sollte bei euch doch einmal eine Veranstaltung ausfallen, dann überlegt, ob ihr ausnahmsweise darüber hinwegsehen könnt, also gewissermaßen vorlesungsfrei for future.
Ja, großes Dankeschön geht natürlich da an Myron raus für den Kommentar. Ich glaube, besonders bei so einem Thema, was auch wirklich so heiß diskutiert ist, ist das auch wichtig, das so nochmal journalistisch aufzuarbeiten.
Ja, keine Frage. Und um uns jetzt nochmal von diesen schweren Themen zu befreien und ein bisschen was Leichteres aufzugreifen, geht es im nächsten Beitrag, auch wieder ein bisschen passend, Natur und so weiter, um Bärlauch. Und der Beitrag ist von Johann.
Es ist Mai. Wer jetzt in den Wald geht, kann den Bärlauch oder das Maiglöckchen entdecken. Das eine beliebt und köstlich, das andere gefährlich und tödlich, aber auch sehr schön. Doch wie unterscheidet man diese beiden Pflanzen? Dazu habe ich Yara gefragt.
Also, wie unterscheidet man Bärlauch und Maiglöckchen? Maiglöckchen hat einen Scheinstiel und meistens auch zwei Blätter, die da rauskommen. Der Stiel ist so eingerollt. Und Bärlauch hat einen richtigen Stiel, also ist einfach lang gestielt und ist eigentlich immer nur ein Blatt. Aber die Bärlauchzeit ist eigentlich schon fast vorbei. Wenn die blühen, dann schmecken die schon langsam bitter, weil halt so die wichtigen Nährstoffe wieder in die Wurzel gezogen werden, zum Überwintern, weil das ja zu den Frühblühern gehören. Und die man jetzt noch essen kann, das sind so diese kleinen Blätter, die unter den Blüten und den großen Blättern, die schon vergilben, nochmal hochkommen. Die schmecken jetzt noch ganz gut.
Des Weiteren kann man beim Bärlauch sagen, dass die Unterseite matt ist und beim Maiglöckchen die Unterseite glänzend ist. Doch nicht nur das Aussehen ist entscheidend, auch der Geruch ist wichtig.
Dann gibt es natürlich noch den Geruchstest. Maiglöckchen riechen nicht, Bärlauch schon. Das ist eigentlich somit das sicherste Merkmal.
Jetzt wisst ihr also Bescheid, woran man den Unterschied an einem Bärlauch und einem Maiglöckchen sehen kann. Also immer aufpassen, wenn ihr im Wald eine Pflanze herausnehmt.
Ja, Bärlauch. Es klingt vielleicht erstmal wie so ein nebensächliches Thema, aber es wird sicherlich den einen oder anderen oder die ein oder andere geben, die oder der sich auch mal was Essbares irgendwie sammeln geht, so im Wald oder wo auch immer man Bärlauch, wie wir jetzt gelernt haben, gut findet. Gleichzeitig bin ich wirklich keine Bärlauch-Expertin. Ben, wie steht's da bei dir?
Puh, da muss ich leider auch echt passen. Also ich muss auch sagen, eine meiner größten Schwächen ist auch das Erkennen von jeglichen Pflanzen und Baumarten. Wenn man mit mir mal spazieren geht, dann kann ich dir, glaube ich, nicht mal die Eiche von irgendeiner Buche oder sonst was unterscheiden. Das Einzige, was da vielleicht noch klappt, ist, wenn da irgendwelche Früchte dran hängen oder so, dann kann ich es vielleicht sagen. Aber ansonsten ist das echt meine Achillesferse.
Ja, dann haben wir wieder was gelernt. In unserem Zeitgeschehen, mit dem wir jetzt weitermachen, geht es heute um ein super wichtiges Thema, das auch immer noch Relevanz hat, nämlich um Rassismus und das Schulsystem in den USA. Und dazu hat Sebastian jetzt einen Beitrag.
Zeitgeschehen, eure Campus Radio Zeitreise.
For a few minutes this evening, I should like to speak to you about the serious situation that has arisen in Little Rock. I have today issued an executive order directing the use of troops under federal authority to aid in the execution of federal law at Little Rock, Arkansas.
Das war Präsident Dwight D. Eisenhower am 23. September 1957. Er hielt eine Rede an die Bevölkerung der Vereinigten Staaten und er kündigte an, dass er die Nationalgarde von Arkansas einsetzte, um afroamerikanische SchülerInnen der Little Rock Central High School vor militanten Rassisten zu schützen. Um herauszufinden, warum dies notwendig war, müssen wir 61 weitere Jahre zurückreisen. Zum 18. Mai 1896. Dies war das Datum, an dem das oberste Gericht der Vereinigten Staaten den Rechtsfall Plessy v. Ferguson entschied. Das Urteil zementierte für die kommenden 58 Jahre eine Doktrin mit dem Namen Separate but Equal, übersetzt also getrennt, aber gleich behandelt. Damit gemeint war, dass die Einzelstaaten der Vereinigten Staaten nach Hautfarbe und ethnischer Herkunft diskriminieren durften. Und das, ohne gegen das Gleichheitsgebot der Verfassung zu verstoßen. Diese Form der Diskriminierung, auch Segregation genannt, war besonders in den amerikanischen Südstaaten allgegenwärtig. Bestimmte Einrichtungen, wie beispielsweise Schulen, wurden getrennt. Und einige Einrichtungen, wie beispielsweise öffentliche Bibliotheken, durften erst gar nicht von Afroamerikanern besucht werden. Das Urteil gilt laut Historikern als eines der schlimmsten Urteile, die der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten jemals entschieden hat. 58 Jahre später sollte dieses Urteil jedoch gekippt werden. In einem Rechtsfall namens Brown v. Board of Education. In Brown klagten Eltern von 20 betroffenen Kindern gegen das School Board von Topeka, Kansas. Sie verlangten, dass die durchgesetzte Segregation durch das School Board beendet werden sollte. Die Klage hatte zunächst kaum Erfolg, da sich die niedrigeren Gerichte alle auf Plessy v. Ferguson bezogen. Dann jedoch schaltete sich der oberste Gerichtshof ein. Am 17. Mai 1954, vor 69 Jahren, verkündete das oberste Gericht ein Urteil, durch welches Plessy v. Ferguson und damit auch Separate but Equal gekippt wurde. Präsident Eisenhower fasste dieses Urteil in seiner Rede zusammen.
The Supreme Court of the United States has decided that separate public educational facilities for the races are inherently unequal, and therefore compulsory school segregation laws are unconstitutional.
Die Trennung nach Hautfarbe verstoße gegen das Recht auf Gleichberechtigung der Verfassung der Vereinigten Staaten. Das Urteil hatte weitreichende Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft und die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre. Jedoch wurde das Urteil auch häufig nicht ohne Widerstand akzeptiert. Die notwendige Integration von Schulen musste in zahlreichen, vorwiegend Südstaaten, zunächst eingeklagt werden. Es kam ebenso zu sehr heiklen Situationen. Eine dieser Situationen war die am Anfang angedeutete Lage in Arkansas. Dort wies der damalige Gouverneur Orville Forbes die Nationalgarde an, afroamerikanische SchülerInnen vom Betreten der Little Rock Central High School abzuhalten. Präsident Eisenhower schaltete sich ein, um die Nationalgarde stattdessen zum Schutz der SchülerInnen von militanten Rassisten einzusetzen. Hier ist Präsident Eisenhower erneut.
Under the leadership of demagogic extremists, disorderly mobs have deliberately prevented the carrying out of proper orders from a federal court.
local authorities have not eliminated that violent opposition. This morning, the mob again gathered in front of the Central High School of Little Rock.
Im Endeffekt sind diese Versuche gescheitert. Und auch die Südstaaten wurden zur Integration der Schulen, auch für afroamerikanische SchülerInnen, gezwungen. Einige Bundesstaaten reagierten auch, indem sie die Grenzen von Schulbezirken so veränderten, dass eine de facto Trennung nach Hautfarbe durch geografische Faktoren entstand. Diese Form von Diskriminierung wurde erst 1971 verboten. Zur Integration von Schulen wurden zahlreiche Schulbusprogramme eingeführt, um Schulen so divers wie möglich zu machen. Diese wurden jedoch bereits im Laufe der 1990er wieder abgeschafft. Bis heute gibt es noch große Unterschiede in der Integration von Schulen. Während Brown wie Board of Education wegweisend war, so ist sein Versprechen bis heute nicht vollständig erfüllt.
Ja, da war jetzt auch wieder für mich viel Neues dabei. Das fällt, glaube ich, wieder unter die Kategorie, wurde im Schulunterricht irgendwie nicht viel behandelt und liest man dann jetzt irgendwie mal was drüber oder so und wundert sich immer, warum nicht schon früher?
Ja, keine Frage. Es wird ja irgendwie immer diskutiert, ne, wie viel Geschichtliches muss aus welchen Bereichen rein. Aber ich habe das Gefühl, solche Thematiken sind einfach irgendwie immer noch unterrepräsentiert. Auch wenn man, wie hier in Deutschland, ganz oft dieses Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage-Schild irgendwo hängen sieht. Die Realität ist doch anders. Ich meine, wir haben da ja ein bisschen Vorerfahrung aus unserem Freiwilligendienst.
Richtig, wir beide kennen uns ja schon etwas länger als nur das Studium. Wir haben nämlich zusammen einen Freiwilligendienst in Hannover gemacht, wo wir durch ganz Deutschland gefahren sind und Bildungsprojekte an Schulen gemacht haben. Und genau dieses Schild hat uns da wirklich auch sehr häufig angelacht. Die Realität sah dann häufig ganz anders aus.
Ja, besonders wenn man eben so politische Bildungsprojekte und Planspiele macht, dann merkt man irgendwie doch, dass was man sich auf die Fahne schreibt, nicht immer zwingend das ist, was irgendwie auch vermittelt wird. Und das ist nicht nur Kritik irgendwie an Jugendlichen, an Kindern, da ist immerhin noch viel Entwicklung im Gange, sondern auch an Lehrpersonen teilweise. Also ja, sehr spannend und wichtig, dass solche Sachen einfach weiter beleuchtet werden.
Stichwort Toleranz und auch Gemeinschaft und Gemeinsamkeit. Letzte Woche fand der ESC statt. Den hatten wir ja schon am Anfang des Podcasts einmal etwas angeteasert. Und die komplette Gehört-Redaktion war auf jeden Fall voll im ESC-Fieber. Dazu hat Benedikt ein kleines Kommentar verfasst.
Welcome to the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2023!
Ich habe eine Playlist, die wird jedes Jahr im Mai um 4 bis 5 Songs reicher. Ein persönliches Best-of vom Eurovision Song Contest nämlich. Aber dieses Jahr bin ich ratlos. Kaum einer der 26 Songs aus dem Finale vom Samstag in Liverpool ist mir im Ohr geblieben. Da wäre vielleicht noch das temperamentvolle Évidemment der Französin Lazara. Doch so ganz sprang der Funke nicht über. Vielleicht auch, weil die Sängerin regungslos auf Stelzen in der Bühnenmitte wankte. Der einzig starke Popsong des Abends kam aus der Schweiz. Watergun, stimmlich überzeugend vorgetragen von Remo Forra. Das Lied mit seiner Anti-Kriegs-Message irritierte allerdings in Zeiten wie diesen. Es wurde nämlich nicht ganz klar, ob die Liedermacher auch die Verteidigung der Ukraine in Frage stellen wollten. Und dann war da noch das Gewinnerlied, Tattoo von Loreen. Sie wird zur ersten weiblichen Künstlerin mit 2 ESC-Siegen in der Tasche. Doch ihr Song blieb zu geheimnisvoll, zu unbestimmt, um an ihren kraftvollen Vorgängerhit Euphoria anzuknüpfen. Bei der Punktevergabe hätte man da eher dem finnischen Beitrag Cha-Cha-Cha von Carrier angefeuert. Die schräge Nummer war ohne Zweifel der Publikumsliebling des Abends und lud mit dem Cha-Cha-Cha im Refrain zum Mitmachen ein. Dennoch, wo im letzten Jahr noch bretonische Elfen ihr Unwesen auf der Bühne trieben oder eine moldauische Folkloregruppe die Eisenbahn nach Bukarest besung, da wirkte dieses Jahr alles nach abgeschmeckten Mainstream. Fast so, als hätte ChatGPT die Texte der Vorjahre zu einem mittelmäßigen Brei verwurstet. Ein Brei, von dem kaum etwas übrig bleibt. Das überrascht, waren es doch gerade Songs wie Stefania oder City e Buoni, die in den Vorjahren das Publikum überzeugten. Dass der Abend dennoch nicht zur Enttäuschung wurde, das ist der Produktion der BBC und des ukrainischen Rundfunks zu verdanken. Gekonnt zogen die Macher immer wieder Brücken zwischen der Ukraine und der britischen Insel. Die Solidarität mit dem angegriffenen Land wurde klar, ohne allzu politische Töne anzustimmen. Auch die Moderatorinnen, allen voran die brillante Hannah Waddingham und Moderator Graham Norton, bewiesen ein Gespür für die richtige Mischung aus Charme und Humor. Ein Abend voller Pomp, Unbeschwertheit und Spannung. Eine Show, die trotz der enttäuschenden Songbeiträge ein Stück ESC-Zauber entfachen konnte. Und Deutschlands letzter Platz? Der sorgt mittlerweile nur noch für ein müdes Lächeln. Mit dem Rocksong Blood and Glitter hat sich der verantwortliche NDR immerhin schon etwas mehr aus seiner Komfortzone herausgetraut. Nach dem erneuten letzten Platz kann eine Rückkehr zur Mainstream-Formel aber nicht das Ziel sein. Stattdessen braucht es noch mehr Experimentierfreude, um Europa zu überraschen. Viele neue Fans wird man mit dieser Ausgabe des Grand Prix nicht überzeugt haben. Dafür bietet sich den Verantwortlichen, besonders in Deutschland, im nächsten Jahr eine Chance. ESC-Kommentator Peter Urban geht nach 26 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Eine neue Begleitstimme für den ESC muss also her. Zeit für einen Generationswechsel.
Ja, Ben meinte ja schon, die Redaktion war in helle Aufruhr, dass der ESC wieder stattfindet. Das trifft auf mich auch zu. Also ich bin nicht so ein Superfan, der irgendwie schon Monate vorher die ganzen Songs kennt, sondern ich lasse mich dann lieber überraschen. Und das ist bei mir auch so ein bisschen, ich hate Watchers, ehrlich gesagt, eher. Ich mag es nicht so richtig. Ich finde vor allem Balladen und Popsongs immer super langweilig. Da merkt man schon wieder, in der Redaktion unterscheiden sich die Meinungen auch wieder, aber das ist natürlich total fein. Und ich fand tatsächlich einige Sachen recht spannend und ich fand auch Deutschland nicht so schlecht, weil das fast eher meinen Musikgeschmack fasst. Das war nicht genug von dem, was die Band sonst macht, so getroffen hat. Aber ich fand auch den Zweitplatzierten mit diesem Cha-Cha-Cha, also Finnland, sehr gut. Ben, was dachtest du denn?
Ja, also ich bin auch generell kein großer ESC-Fan. Ich bin dann immer so am Abend dabei und gucke irgendwie zu und lache irgendwie mehr oder weniger in mich rein, wie bescheuert ich einige Dinge auch vielleicht dann doch etwas finde. Ja, ich fand die Performance von Deutschland solider als sonst, aber was heißt das schon? Und bin vor allen Dingen auch gespannt, wie es jetzt mit der Moderation weitergeht, weil Peter Urban ja schon ein gewisses Standing hat und diesen ESC auch für alle, die den irgendwie in Deutschland gucken, auch irgendwie mit repräsentiert. Für euch haben wir jetzt noch ein altes Interview mit Peter Urban, was wir letztes Jahr zum ESC aufgezeichnet haben. Wir dachten uns, das können wir euch einfach nicht vorenthalten. Das ist jetzt schon etwas weiter nach unten gerutscht in Podcasts. Und ja, habt viel Spaß damit.
Benvenuto, mein Name ist Peter Urban. Hier ist das erste Semifinale im Paralympico.
Viele werden bei dieser Stimme richtige ESC-Gefühle bekommen und manche vielleicht auch die Augen rollen. Ganz egal, Peter Urban ist ein ESC-Original. Der 74-Jährige kommentiert mittlerweile schon seit 1997 den Contest für den NDR. Hinter ihm liegt wahrscheinlich die stressigste Woche seines Jahres, denn vor dem großen Finale am Samstag standen noch Interviews, Proben und Vorentscheide an. Auch wir haben uns einen Platz im Terminkalender von Peter Urban gesichert und ihm vor dem großen Finale noch ein paar Fragen gestellt. Und als erstes, Herr Urban, interessiert uns natürlich, ob bei dieser ganzen vollgepackten ESC-Woche überhaupt noch die Zeit und die Luft bleibt, was von dieser Atmosphäre dort zu schnuppern.
Wenig, weil ich hauptsächlich mir die Proben angucke, Texte schreibe und das ist echt der Nachteil durch die Einführung der Halbfinals. Da hat man weniger Zeit. Das ist nicht so schön. Diese Woche ist wirklich dann intensiv, aber es ist ja auch nur einmal im Jahr. Insofern ist es ja okay.
Was gehört für Sie denn in einen guten ESC-Kommentar? Also was muss da rein? Wie führt man gut die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Abend?
Ach, das ist ja relativ. Das ist unterschiedlich. Es gibt also Kommentatoren, die reden ganz viel über jedes Bild rüber, erzählen extrem viel über die Künstler, jede Einzelheit, und da muss man schon abwägen, was ist interessant, was ist nicht interessant. Man muss schon die Mischung finden zwischen persönlicher Meinung und Information. Man muss auch sehen, dass man nicht pauschalisierend überkritisch ist, weil das ist auch so negativ, wenn man zu bissig, zu gemein ist. Und ich finde, das ist auch gerade in einem Jahr, wo man wirklich froh ist, dass nach der Pandemie wieder die Welt einigermaßen in Ordnung ist, aber dann die Welt wieder vollkommen durcheinandergebracht wird durch einen furchtbaren Krieg in Europa, dass man in dem Jahr nun besonders, sagen wir mal, abstimmen muss, ist denn wirklich ein bissiger Kommentar beim ESC wirklich so wichtig? Insofern bin ich da eher ein bisschen zurückhaltender in diesem Jahr, denke ich. Außerdem bieten sich nicht so viele Länder, also Beiträge an, über die man lustig reden kann, weil die alle ziemlich gut sind. Und über gute Sachen kann man ja weniger Späße machen.
Sie kommentieren den ESC ja schon seit 1997. In all den Jahren, die Sie Lieder gehört haben, die Sie auch gehört haben, welche Lieder weiter vorne gelandet sind, welche weiter hinten. Können Sie da irgendein Erfolgsrezept für den ESC erkennen? Oh. Weil es geht ja immer so ein bisschen hin und her zwischen Mainstream-Pop als Gewinnerlied, dann doch plötzlich sehr viel Folklore. Haben Sie da für sich eine Erfolgsformel schon aufgestellt?
Nein, nein. Also die einzige Erfolgsformel ist, dass es ans Herz gehen muss, so blöd das klingt, aber es muss in den Bauch, ins Gefühl, an das Herz gehen. Es muss irgendwas bewegen bei den Menschen und da ist der musikalische Stil, das Genre egal. Also das kann ein Folksong sein, wie damals Ruslana, Ukraine, oder es kann auch ein Mainstream-Pop sein, wie die schwedischen Sieger, die ja meistens immer sehr mainstreamig sind. Es kann aber auch komplett was anderes sein, wie die Jazzballade des portugiesischen Sängers 2017. Also es gibt kein Rezept, aber es gibt immer ein Rezept insofern, dass es Wirkung haben muss. Es muss was Besonderes sein, was richtig speziell ist. Der Durchschnitt kann nicht gewinnen. Und ich freu mich persönlich sehr, dass im letzten Jahr und auch davor schon die Mainstream-Titel abgenommen haben. Also die haben auch gar keine große Chance mehr zu gewinnen. Das muss schon was anderes sein. Es muss irgendwie was Spezielleres sein. Und das finde ich eine klasse Entwicklung.
Deutschland hatte ja in den letzten Jahren auch eher etwas mainstreamigere Lieder, finde ich, teilweise gehabt. Wie sehen Sie denn die Chancen für dieses Jahr? Welche Chancen hat Malik Harris auf das Abschneiden im Finale?
Ja, also in den letzten Jahren waren das ja nicht so gute Songs, deswegen war das Abschneiden auch irgendwo erklärbar. Gerade im letzten Jahr wusste man ja gar nicht, was das sein sollte. Aber in diesem Jahr finde ich, haben wir einen sehr guten Kandidaten. Der ist auch nicht richtig und mainstreamig, sondern also besonders der Reptile, der live überzeugend kommt, wirklich ganz, ganz klasse, wie der das macht. Das ist schon was Besonderes, was Spezielles. Wie das dann abschneidet, kann ich nicht sagen.
Okay, abschließend dann noch, schauen wir nochmal ganz nach vorne. Die Frage, die Sie wahrscheinlich schon sehr häufig gestellt bekommen haben, was ist denn Ihr persönlicher Favorit? Welchem Land, welchem Lied, welchem Song rechnen Sie ganz gute Chancen zu auf einen Gewinn dieses Jahr?
Also es gibt wirklich, also ich bin ganz, ganz überrascht. Erst als ich die gehört habe, dachte ich, okay, ist ein guter Jahrgang, aber sehr viele Singer-Songwriter, ein paar Hardrock-Nummern, die richtig klasse sind. Aber es gibt auch wirklich außergewöhnliche Beiträge. Also Italien ist schon was Besonderes. Schwedens Song ist ein wunderschöner Popsong. Aber ich persönlich am besten ist UK, Großbritannien diesmal, mit Sam Ryder und einem klasse Song. Der heißt Spaceman und der kann unheimlich singen. Und der kann es auch auf der Bühne singen. Und ich hoffe, dass der gewinnt.
Dann sind wir doch gespannt, wer die meisten 12 Points gewinnt dieses Jahr. Vielen Dank, Herr Urban, für das Interview und mit diesen Impressionen aus Turin gehen wir zurück ins Studio.
Übrigens, Ben, hast du auch davon mitbekommen, dass gerade eine Verschwörungstheorie über den diesjährigen ESC im Umlauf ist?
Nee, gar nicht.
Okay, es geht nämlich um das Gewinnerland Schweden. Und zwar hat das damit zu tun, dass jetzt im nächsten Jahr das 50-jährige Jubiläum von ABBAs Gewinn beim Eurovision Song Contest ansteht. Und dann konnte sich Schweden natürlich nicht entgehen lassen, da zu hosten.
Ja, das ist auf jeden Fall, klingt ein bisschen plausibel, aber weiß ich jetzt auch ehrlicherweise nicht.
Ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz schlüssig, aber es ist natürlich, wenn es ein Zufall ist, ein besonders schöner.
Richtig.
Was uns neben dem ESC auch noch alle umtreibt, ist, wie das immer so ist, das liebe Geld. Als Studierende haben wir das ja meistens nicht so im Überfluss. Und was einem da meistens hilft oder eine der Optionen, die man irgendwie als Student hat, ist ja das Stipendium.
Damit hat sich Leon in einem Beitrag beschäftigt.
Wenn man sich nach einem Studium umschaut, müssen viele Fragen geklärt werden. Was will ich überhaupt studieren? Wo soll's hingehen? Wo wohne ich? Wie finanziere ich das Ganze eigentlich? Neben BAföG, Studienkredit und Co. ist das Stipendium eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für ein Stipendium und nicht jede davon macht gute Noten zur entscheidenden Bedingung. Denn oft werden auch Dinge wie gesellschaftlicher Einsatz berücksichtigt. Nach dem Duden ist ein Stipendium zuallererst eine finanzielle Unterstützung für junge Studierende, Forschende oder Kunstschaffende. Diese Unterstützung wird von Stiftungen, der Kirche oder anderen Institutionen ausgezahlt. Es ist also auf jeden Fall eine finanzielle Hilfe, die man anders als beim BAföG auch nicht wieder teilweise zurückzahlen muss und die zumindest einen Regelsatz enthält, der nicht vom Einkommen der Eltern beeinflusst wird. Neben dem Geld in einem Stipendium kommt aber häufig auch noch die ideelle Förderung dazu. Seminare, Ferienakademien, Praktika und mehr werden häufig von den Studienwerken verschiedener Stiftungen ausgerichtet. Außerdem macht ein Stipendium immer einen guten Eindruck in einem Lebenslauf oder einer Bewerbung. Natürlich gibt es Stipendien, die sich an diejenigen mit herausragenden Leistungen im Studium oder in der Schule richten. Ganz vorne dabei sind da das Deutschlandstipendium oder die Studienstiftung des deutschen Volkes. Es geht aber auch anders, besonders die begabten Förderungswerke der politischen Parteien oder der Religionsgemeinschaften fördern auch diejenigen Studierenden, die gesellschaftliches Engagement oder gesellschaftspolitischen Einsatz zeigen. Daneben unterstützen manche der Studienwerke auch explizit Studierende aus nicht-akademischen oder migrantischen Haushalten, um Diversität zu fördern. Hier ist es in der Bewerbung nicht einfach nur wichtig, einen guten Schnitt vorzuweisen, sondern es geht darum, zu zeigen, wie man sich in der Gesellschaft einbringt und wie man die Werte der eigenen Stiftung vertritt. Wer sich neben dem Studium ehrenamtlich engagiert und aushilft, der hat hier oft viel bessere Chancen als jemand, der sich einfach nur mit einem guten Notenschnitt bewirbt. Abschließend gilt, wer Interesse an einem Stipendium hat, sollte es einfach mal versuchen. Auch wenn der Bewerbungsprozess manchmal ein bisschen kompliziert erscheint, lohnt es sich, es mal zu probieren, denn ein Stipendium kann einem viele Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben könnten.
Ja, ich habe mich nie so richtig selber über Stipendien informiert, nicht weil ich es irgendwie so dicke hätte, aber das war einfach nicht in meinem Horizont, da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Aber das sieht bei dir ganz anders aus, oder?
Ja, richtig. Ich bekomme aktuell ein Stipendium und wurde damals von der Schule vorgeschlagen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie das Mega-Abi hatte oder so. Das hatte ja Leon, glaube ich, auch in seinem Beitrag erwähnt, so dass auch andere Dinge da irgendwie mit reinspielen. Und man macht dann so einen Bewerbungsprozess mit und da habe ich dann eine Zusage bekommen, habe ich natürlich sehr drüber gefreut. Und es sind natürlich neben den finanziellen Sachen, die besonders relevant sind aktuell, eben auch so Seminare und Workshops und Sprachreisen, die irgendwie möglich sind, was natürlich ganz cool ist neben dem Studium. Und genau, auch ich möchte eigentlich nochmal ermutigen, alle Leute, die auch vielleicht außerhalb von Uni, Schule irgendwie Dinge gemacht haben oder machen, einfach versuchen, weil bei mir eben auch das Abi jetzt nicht irgendwie 1-0 war oder so. Und man kann da trotzdem da irgendwie landen.
Und nach dieser ermutigenden Message von Ben kommen wir jetzt noch einmal zu einer wiederkehrenden Rubrik bei uns, dem abschließenden Thema unseres heutigen Podcasts, und zwar dem Jazz-Teil von Louis.
It's a miracle every day.
Jeder Tag ist wie ein Wunder. Ich erzähle gerne, dass ich den schönsten Job auf der Erde habe.
Sie war die Queen of Jazz oder First Lady of Jazz. Manche gehen sogar so weit, sie First Lady of Song zu nennen. Ella Fitzgerald.
Harlem 1934.
Tokio 1954.
Berlin 1960.
Los Angeles 1961.
Rom, 1958.
Stockholm
1966.
London
1964.
Nizza 1972.
San Francisco 1968.
Budapest 1983.
Ella Fitzgerald, diese einmalige Sängerin mit dieser klaren, reinen Stimme. Diese 3-Oktaven-Stimme. Die Stimme, die nie an Eleganz verlor. Sie wollte singen und sie konnte singen. Sie sang für die Welt, machte sie glücklich, setzte sich gegen alle Widerstände durch.
Sie erfüllt sich einen Traum, klettert die Leiter nach ganz oben.
I think you probably heard what she often said.
Ellas Motto war, besser als singen ist nur mehr singen. Sie lebte zum Singen.
Feature von Louis, Campus Radio Göttingen.
Am Abend des 13. Februars 1960 singt Ella Fitzgerald in der Deutschlandhalle in West-Berlin. Seit rund 25 Jahren im Showgeschäft eine professionelle Sängerin. Tausende Menschen besuchen ihr Konzert.
Dankeschön, danke. Danke, Ladies and Gentlemen. Heute habe ich wieder einen neuen Song dabei. Ich hoffe, ich erinnere mich noch an alle Wörter.
Dieses Konzert war das Eröffnungskonzert einer Reihe von Konzerten in Europa. Es zeigte mir, was ich schon lange ahnte. Alle Jazzfans auf der Welt sind gleich. Man hört die gleichen Reaktionen wie in den USA. Es war auch das erste Mal, dass Ella Fitzgerald Mac the Knife sang. Und während sie die Lyrics nicht allzu gut kannte, nahm sie einfach ihre eigenen. Das hätte durchaus eine Verbesserung des Originals sein können.
Erinnert sich ihr Manager, Produzent und Freund Norman Granz zurück an das Multitalent Ella Fitzgerald. Ella war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mac the Knife wird einer ihrer Top-Songs. Sie improvisierte, wechselte die Tonlagen, imitierte sogar Louis Armstrong.
Ella Jane Fitzgerald wird am 25. April 1917 in Newport News, Virginia, geboren. Ihr Vater verlässt die Familie früh. Ihre Mutter, eine Wäscherin, heiratet erneut. Ella bekommt eine Halbschwester. Die Familie zieht in die Arbeiterstadt Yonkers im Norden von New York City.
Ella ist gut in der Schule, ein aufgewecktes Mädchen. Sie tanzt gerne, hört Radio, hat Spaß mit ihren Freunden.
Everybody in the 20s and the 30s listened to their music on the radio.
Jeder hörte in den 20er und 30er Jahren Radio, auch Ella. Sie hörte Connie Boswell und die Boswell Sisters. Für sie waren sie die Besten.
And she just thought they were the best.
Fran Morris Rosman ist Executive Director der Ella Fitzgerald Charitable Foundation, eine Stiftung, die 1993 durch Ella selbst ins Leben gerufen wurde. Ich treffe Fran aus Los Angeles in einem Zoom-Interview. Fran ist nicht nur Executive Director, sondern auch ein begeisterter Fan. Sie trifft Ella das erste Mal in den 80er Jahren, als ihr Mann Ellas Anwalt wird. Jeden Tag entwirft Fran einen Post über sie auf Facebook, der auch auf Instagram geteilt wird.
So she practiced singing along with the
Ella übte singen, während sie die Boswell Sisters und all die anderen Stars im Radio hörte. Damals hatte sie noch keine Musikausbildung, konnte keine Noten lesen. Aber ihr Gehör war so perfekt, sie prägte sich einfach alles ein.
Her ear was so perfect.
Als ihre Mutter Anfang der 30er Jahre stirbt, stürzt plötzlich eine Welt zusammen wie ein Kartenhaus.
Ella hatte keine gute Kindheit. Eigentlich war es schrecklich. Alles war okay, als sie klein war. Dann starb ihre Mutter und alles wurde schrecklich. Ella sprach später nie darüber.
Vieles in dieser Zeit liegt im Dunkeln. Wahrscheinlich von ihrem Stiefvater missbraucht, landet sie bei Verwandten in Erziehungsheimen auf der Straße. Ella wird später nie über die Zeit sprechen.
Sie akzeptierte, wie ihre Kindheit gewesen war und machte einfach weiter. Wenn man mich fragt, wie es war, erzähle ich, dass sie nicht darüber reden wollte. Wir müssen das akzeptieren.
Dann, wie ein Wunder, findet sich Ella 1934 bei einem Talentwettbewerb im Apollo Theater in Harlem wieder.
The act before her was a dance act, very talented dancers. And Ella had planned to go out there and dance.
Eigentlich wollte sie tanzen, aber die Tänzerinnen vor ihr waren so talentiert, dass sie völlige Panik bekam. Sie wollte nicht mehr auftreten. Der Bühnenmanager fragte sie, was kannst du noch? Sie sagte, ich könnte ein bisschen singen. Also sang sie The Object of My Affection, später auch von den Boswell Sisters aufgenommen, und auch Judy. Das Publikum war außer Rand und Band. Sie gewann.
And the audience went wild.
Sogar die Band des Schlagzeugers Chick Webb, einer der besten Bands der Zeit, bekommt Wind von dem neuen Talent aus Harlem.
And Chick Webb's band said to Chick,
Chicks Band hörte von ihr und drang auf ihn ein. Das Mädchen musst du einfach hören, sagten sie. Das veränderte ihr Leben, denn Chick war der Star im berühmten Savoy Ballroom in Harlem.
Das einstige kleine Mädchen aus Harlem bekommt plötzlich einen Plattenvertrag bei Decca Records. Nimmt ab 1936 regelmäßig mit Chick Webbs Band auf, mit der sie überall bekannt wird.
1938 landet Ella nach einigen vorherigen Hits ihren bisher größten Erfolg. A Tisket, A Tasket sollte noch Jahre später mit ihr assoziiert werden. Geschrieben wurde er von ihr und Al Feldman, ein Arrangeur der Band.
But Chick Webb was a very sick man. He had
Chick war sehr, sehr krank. Er litt an spinaler Tuberkulose. Er war klein und gekrümmt, hatte ständig Schmerzen.
So at one time he was in the hospital.
Als er einmal im Krankenhaus war, wollte Ella ihn aufmuntern. Sie experimentierte mit einem alten Kinderreim, den wir hier haben, A Tisket a Tasket, aus dem sie eine jazzige, swingende Version machte.
Ella steigt auf und steht plötzlich ganz oben als gefeierter Star der USA.
16. Juni 1939. Chick Webb stirbt an der Krankheit, an der er seit seiner Kindheit leidet. Ella sieht sich plötzlich mit der Leitung einer Band konfrontiert. Für Frauen in dieser Zeit ungewöhnlich.
Die meisten Bands in dieser Zeit wurden von Männern geleitet.
Ella kann kaum Noten lesen, das lernt sie erst später. 1942 verlässt sie die Band.
Ella Fitzgerald and her famous orchestra gingen auf Tournee. Alles war perfekt, aber es war nicht das, was sie wollte. Sie wollte Sängerin sein. Nichts machte sie glücklicher, als für die Menschen zu singen.
Ella versucht sich als Solosängerin. Sie trifft Mitte der 40er Jahre auf Norman Granz, ein begeisterter Jazzfan aus Los Angeles, der die sogenannten Jazz at the Philharmonics Konzerte mit den besten Musikern der Zeit veranstaltete und bereits mehrere Label unter seiner Fittiche hatte. Auch Ella tritt bei den JATP-Konzerten auf. Norman will sie unbedingt für sein neues Label Verve Records haben, um ihr nach seiner Ansicht besseres Songmaterial anzubieten. Doch erst nach hartnäckigem Verhandeln kann er sie aus ihrem Vertrag lösen.
1955 bekommt Ella den ersehnten Vertrag mit Verve Records. Als Manager, Freund und Berater versucht Granz, das Beste für seinen Star herauszuschlagen. Bis zum Karriereende. Als Gegner der Segregation setzt er sich für sie, aber auch für andere Musiker ein.
But Norman Granz once had a gigantic fight.
Norman hatte einmal einen heftigen Streit, weil Ella immer die besten Musiker aussuchte, egal aus welcher Kultur sie stammten oder welche Hautfarbe sie hatten. Das gefiel manchen Fernsehsendern nicht. Ella ist schwarz und auch ihre Band muss schwarz sein, sagten sie. Norman antwortete, dann gehen wir. Ella bekommt die, die sie möchte. Er bekam, was er wollte, aber die Fernsehsender versuchten trotzdem zu betrügen. Sie setzten die Band hinter einen Vorhang oder stellten die Kamera so, dass Ella nur mit schwarzen Musikern zu sehen war. Norman drohte manchmal auch mit Klage.
Als ständiger Gast in Fernsehshows von Ed Sullivan oder Bing Crosby wird sie dem Publikum als Live-Talent bekannt. Besonders auf Konzerten sollte sie als Improvisationstalent berühmt werden. Scatten, also das Aneinanderreihen von Silben und Nonsenswörtern anhand einer Melodie, wird eines ihrer Markenzeichen.
Auch im Studio brilliert Ella als Solokünstlerin. Granz schlägt ihr vor, Songs aus dem sogenannten Great American Songbook aufzunehmen.
Wir gingen einfach von einem Songwriter zum nächsten, zu allem Großen, und das brachte mir ein ganz neues Publikum. Die Leute sagten, wissen Sie, es ist eigentlich ganz egal, was sie singt. Es ist immer eine hübsche Melodie.
Auf der Bühne als auch im Studio werden diese Songs ihre Leidenschaft, ihr Repertoire. Es entstehen Alben um berühmte Komponisten des Broadways und Films, wie beispielsweise Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Rodgers and Hart, Harold Arlen, welche mit großen Orchestern unter der Leitung von namhaften Arrangeuren vertont werden. Sie nimmt mit Louis Armstrong, Oscar Peterson, Joe Pass, Paul Smith und Tommy Flanagan auf, als auch Duke Ellington, Count Basie und vielen weiteren Stars aus dem Jazzbereich. Sie singt Jazz, Pop, Latin Pop, sogar Beatles-Songs und ist auf der ganzen Welt beliebt. Mehrmals war sie auch in Deutschland, in Berlin, München, Hamburg und Köln.
Ella wird mit Auszeichnungen überschüttet. Von Ehrendoktorwürden an Spitzenuniversitäten über Grammys bis hin zur National Medal of Arts 1982, verliehen von Präsident Ronald Reagan höchstpersönlich. Und sie sammelt Kochbücher.
Sie kochte nie, aber viele Leute schenkten ihr Kochbücher, wenn sie auf Reisen war. Sie saß und las Kochbücher, als wäre es eine gute Geschichte. Sie nahm ihren Stift, machte kleine Notizen für ihr Kochen. Sie markierte, was sie mochte und was nicht.
Ella trifft daneben auf zahlreiche Persönlichkeiten. die Präsidenten Reagan und Carter oder die Kennedy-Brüder, die sie beide im Wahlkampf unterstützt. Auf ihre eigene ruhige Art unterstützt sie die Bürgerrechtsbewegung, war befreundet mit Martin Luther King, Frank Sinatra, Nat King Cole und vielem mehr. Paul McCartney, Marilyn Monroe, Bing Crosby, Frank Sinatra, Doris Day und viele mehr verehrten ihre Musik. Sie tritt sogar auf einer Party von Steve Jobs auf.
When Steve Jobs of Apple Computers turned 30,
als Steve Jobs 30 wurde, warf er eine riesige Party in einem sehr schicken Hotel in San Francisco.
Great big party.
Jeder musste formelle Kleidung tragen, während er Tennisschuhe trug, weil er es einfach mochte. Er wünschte sich, dass die größte Sängerin der Welt Happy Birthday für ihn singt. Und sie holten Ella. Ich weiß nicht, ob sie wusste, wer er war. Wir haben ein Foto, auf dem Jobs sie umarmt. Sie schaut, als wolle sie, wer ist der Typ, sagen.
Sie gründet später eine Stiftung, die Ella Fitzgerald Charitable Foundation, die sich unter anderem für die Bildung und Förderung von Kindern einsetzt. Kinder waren ihr immer wichtig. Sie selbst hatte einen Sohn. Bis ins hohe Alter tritt Ella auf. Ihr letztes Album erscheint 1989.
Als Ella, die Queen of Jazz, am 15. Juni 1996 in ihrem Haus in Beverly Hills stirbt, setzt das Konzerthaus Hollywood Bowl in Los Angeles ihr zu Ehren ein Zeichen mit einem Banner mit den Worten Ella, we will miss you. Fran bekommt auch heute noch Fanpost aus der ganzen Welt. Enkelkinder, deren Großeltern sie hörten, werdende Mütter, die ihr Baby Ella nennen wollen. Denn Ella schaffte, was vielleicht niemand gedacht hätte und wofür sie heute neben ihrer Musik inspiriert. Sie erfüllte sich ihren Traum und wurde die Queen of Jazz. Besonders ihre Songbooks sind zu empfehlen, aber auch eben die zahlreichen Live-Aufnahmen oder auch die vielen, vielen anderen Alben, die sie mit Künstlern wie eben Louis Armstrong, Oscar Peterson oder Duke Ellington aufgenommen hat. Es heißt, einfach ein wenig stöbern und schauen, was einem gefällt. Zusätzlich gibt es zahlreiche Biografien, wie die beispielsweise von Stuart Nicholson oder Jim Haskins. Auf unserem Blog findet ihr demnächst auch das volle Interview mit Fran Morris Roseman. Ein herzliches Dankeschön geht an die Ella Fitzgerald Charitable Foundation, die mich bei der Recherche unterstützt hat. Daneben möchte ich auch den SprecherInnen, die ihr hören konntet, danken. Das waren Antonia, Lisa, Sophie, Finn, Leon und Lena. Das war ein Feature von Louis, Campus Radio Göttingen.
Wieder mal ein Beitrag, aus dem ich auf jeden Fall einiges an Empfehlungen mitnehme. Denn besonders auch, wenn es um Jazz geht, bin ich da ganz neu irgendwie im Game. Denn ich habe Lo-Fi-Musik zum Lernen durch Jazz-Musik zum Lernen ersetzt. Wahrscheinlich eher weniger mit Gesang, aber trotzdem einige Empfehlungen dabei, wie ich vielleicht weiter in das Thema einsteigen kann.
Ja, für mich war auch viel Neues dabei. Ich muss sagen, gelegentlich so Jazz finde ich auch ganz spannend, aber ich kenne weder Künstlerin noch bin ich da so drin. Und vor allem, um nebenbei zu lernen, kann ich persönlich überhaupt nichts hören. Ich bin eher so der Mensch, der in der Bib sitzt und Noise-Canceling-Kopfhörer aufhat, ohne Musik anzuhaben, weil es mir immer noch nicht still genug ist. Genau, aber damit sind wir auch schon am Ende unserer Beitragsreihen hier heute angekommen.
Ja, tatsächlich. Das war, glaube ich, eine längere Sendung als typisch. Ich hoffe, ihr hattet eine große Menge an Spaß. Wir hatten heute wirklich ein sehr breites Spektrum an Beiträgen dabei und wir haben versucht, das irgendwie so ein bisschen zu komprimieren. Uns hat es auf jeden Fall große Freude gemacht, hier den Podcast für euch zu moderieren. Und weisen jetzt auf jeden Fall auch nochmal auf den Instagram-Account von Gehört hin, dem ihr gerne folgen könnt. Gehört heißt der mit OE und OE. Dort könnt ihr uns auch schreiben, falls ihr Kritik an der Sendung habt oder vielleicht Lust habt, selber aktiv zu werden beim Uniradio. Genau das Gleiche geht auch über unsere E-Mail-Adresse, die ist nämlich info@gehört.de, auch hier zweimal das OE, da könnt ihr uns auch gerne erreichen.
Und wenn es euch musikalisch noch nicht genug war, dann weisen wir hier auch einmal noch auf unseren Spotify hin, wo ihr auch diesen Podcast natürlich hören könnt. Da haben wir immer wieder interessante Playlists zu allen möglichen Themen, aber auch zu Sendungen, die ihr nachhören könnt.
Schaltet auf jeden Fall auch beim nächsten Podcast wieder ein. Der kommt dann wieder am Donnerstag nach der Sendung am Mittwoch. Dafür bleibt ihr am besten über Instagram up to date. Da erfahrt ihr dann, wie, wo, wann das nächste geht.
Und wer weiß, was bis dahin alles Spannendes, Neues in der Uni passiert ist. Weil ich weiß es nicht.